Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Rahmen eines nationalen Trauertages haben die Niederländer die Absturzopfer aus der Ukraine in Empfang genommen. In Eindhoven landete am Nachmittag eine Maschine mit sterblichen Überresten der Passagiere von Flug MH17. Vor knapp einer Woche waren 289 Menschen über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine in den Tod gerissen worden. Es wird davon ausgegangen, dass das malaysische Flugzeug von einer Rakete getroffen wurde.
Flughafen Eindhoven. Die ersten Opfer des Absturzes kehren zurück in die Niederlande. Fast eine Woche nachdem Flug MH17 mutmaßlich abgeschossen wurde. Auf dem Rollfeld gedenken Angehörige, Regierungsvertreter und das niederländische Königspaar der Opfer. Am Nachmittag läuten im ganzen Land die Kirchenglocken. Sie läuten eine landesweite Schweigeminute ein. Ein Land steht still in Trauer. Selbst die Räder der Windmühlen werden angehalten. Der Amsterdamer Flughafen wird ein Ort des Gedenkens. Hier startete die Reise in den Tod. Die meisten Passagiere der Boeing MH17 stammen aus den Niederlanden. Ich kannte zwei der Opfer. Sie kamen aus der gleichen Stadt wie ich. Es ist so furchtbar. Es ist so schwer. Ich bin einfach sprachlos. 193 Niederländer kamen bei der Katastrophe ums Leben. In einer langen Kolonne fahren am Abend 40 Leichenwagen mit den sterblichen Überresten der Opfer nach Hilversum unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. In Hilversum sollen die Toten von niederländischen Gerichtsmedizinern identifiziert werden.
Ob Flug MH17 wirklich abgeschossen wurde, darüber könnten die Flugschreiber letzten Aufschluss geben. Erst Tage nach dem Absturz wurden die Geräte von den Separatisten in der Ostukraine ausgehändigt. Nun werden sie von britischen Experten untersucht und ausgewertet. Auch von US-Geheimdiensten gibt es neue Hinweise.
Die drei hochkarätigen Geheimdienstvertreter präsentierten zwar keinen sensationell neuen Beweis, aber ein Puzzle an Spuren und Indizien. Die wichtigste: Satellitenbilder sollen den Verlauf der Rakete vom Typ SA-11 vom Abschussort bis zur Explosion zeigen. Diese wurden aber nicht öffentlich freigegeben. Auch die Art der Schäden an den Flugzeugtrümmern soll das belegen. Raketen vom Typ SA-11 explodieren bereits vor ihrem Ziel und streuen eine Salve heißer Splitter, die spezifische Spuren hinterlassen. Wir wissen sicher, dass diese Rakete vom Gebiet der Rebellen abgeschossen wurde. Wir wissen, dass das ukrainische Militär diese Raketen nicht in Reichweite hatte. Wenn man all diese Elemente zusammennimmt, gemeinsam mit den ständigen russischen Waffenlieferungen in die Ukraine seit Wochen, dann ist das eine überzeugende Beweisführung. Diese erstmals freigegebenen Satellitenbilder sollen eine Militärbasis nahe der Stadt Rostow am Don zeigen, die im letzten Monat deutlich sichtbar ausgebaut wurde. Hier sollen russische Militärs die Rebellen ausbilden und von hier sollen noch immer schwere Waffen in die Ostukraine geliefert werden. Rund 30 Kilometer von der Absturzstelle der MH17 entfernt sollen heute erneut zwei ukrainische Kampfjets abgeschossen worden sein, wie diese Bilder belegen sollen. Kiew behauptet, die Raketen seien von russischem Boden aus abgefeuert worden.
Die amerikanischen Geheimdienstinformationen bleiben hinter dem zurück, was zunächst vollmundig angekündigt wurde. Eine Smoking Gun, einen unwiderlegbaren Beweis, präsentieren sie nicht. Doch Washington möchte den Druck auf Putin nicht lockern, selbst wenn Russland nur mittelbar am Abschuss von MH17 beteiligt sein sollte. Im Gegenteil, auch die Europäer sollten nun ihre Sanktionen verschärfen, heißt es hier.
Zum Flugzeugabsturz und der Suche nach den Schuldigen sendet das Erste heute um 22.45 Uhr einen Weltspiegel extra. Über die Katastrophe und ihre Folgen finden Sie umfangreiche Informationen auch auf tagesschau.de. Bei den Bemühungen um eine Waffenruhe im Nahen Osten sieht US-Außenminister Kerry Fortschritte. Allerdings nannte er am dritten Tag seiner Vermittlungsmission im Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas keine Details. Kerry traf sich in Jerusalem mit UN-Generalsekretär Ban, später in Ramallah mit Palästinenser Präsident Abbas. Inzwischen kam Kerry auch mit Israels Premierminister Netanyahu zusammen.
Israels einziger internationaler Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv heute. Nichts geht mehr. Viele Flüge sind wegen des Raketenbeschusses annulliert worden. Einer kommt trotzdem. Der US-Außenminister pendelt zwischen Kairo und Tel Aviv. John Kerry will eine dauerhafte Waffenruhe erreichen. Er trifft heute erst den UN-Generalsekretär und dann Palästinenser Präsident Abbas in Ramallah. Vor seinem Treffen mit Israels Premierminister Netanyahu hatte John Kerry erste Fortschritte gemeldet. Am Abend finden weitere Gespräche mit hochrangigen Militärs im Verteidigungsministerium in Tel Aviv statt. Der Gaza-Streifen gleicht nach 16 Tagen Krieg unterdessen einer Trümmerwüste. Die Lage für die Zivilbevölkerung verschlechtert sich dramatisch. Hunderttausende sind auf der Flucht, Schutz gibt es aber kaum. Es fehlt vor allem an Medikamenten und Nahrungsmitteln. Nur die ersten 3 Tage nach Beginn des Krieges haben wir Unterstützung bekommen. Nun gibt es gar nichts mehr. Unsere Krankenhäuser sind ein Friedhof. Die Kämpfer der radikalen Hamas benutzen oft Zivilgebäude als Deckung. Sie verstecken sich, wie dieses Armee-Video zeigen soll, in Krankenwagen, Moscheen und UN-Einrichtungen. Und wieder wird Israel beschossen. Das Abwehrsystem kann anfliegende Raketen erfolgreich abwehren. Dennoch, vielen internationalen Fluglinien wird die Lage zu gefährlich. Auch die deutschen Airlines haben ihre Flüge bis einschließlich morgen Abend gestrichen. Wirtschaftlich bringt das Israel in eine schwierige Lage.
Zu den Vermittlungsbemühungen von US-Außenminister Kerry jetzt live aus Tel Aviv, Richard Schneider.
Im Augenblick konferieren noch Außenminister Kerry und Israels Premier Netanyahu. Aber was wir bereits hinter den Kulissen erfahren haben, ist so viel. Es gibt einen gewissen Konsens, auch mit den Ägyptern und auch mit Palästinenserpräsident Abbas, für eine mögliche Waffenruhe zum Wochenende. Und danach soll 5 Tage lang verhandelt werden, wie man zu einem Waffenstillstand kommt. Angeblich ist auch der politische Flügel der Hamas dazu bereit. Aber die Frage ist, wie schon in der Vergangenheit, wird der militärische Arm mitmachen? Bislang hat er immer abgelehnt. Und damit gebe ich zurück zu Jan Hofer nach Hamburg.
Bundeskanzlerin Merkel hat judenfeindliche Parolen bei Kundgebungen gegen Israels Gaza-Angriffe scharf verurteilt. Solche Parolen seien ein Angriff auf Freiheit und Toleranz und der Versuch, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erschüttern. Bundespräsident Gauck forderte mehr Zivilcourage. Die Bürger sollten ihre Stimme gegen einen neuen Antisemitismus erheben. Er sicherte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland seine Solidarität zu.
In Bremen haben mehrere tausend Menschen für Frieden in den Palästinensergebieten demonstriert. Auf Plakaten kritisierten Teilnehmer das Vorgehen Israels im Nahostkonflikt. Vereinzelt waren auch Hetzparolen zu lesen. Anders als bei einer ähnlichen Kundgebung vor 1,5 Wochen verlief die Veranstaltung diesmal aber friedlich. Die Protestaktion wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.
Asylbewerber dürfen vor ihrer Abschiebung in ein anderes EU-Land nicht mehr wegen Fluchtgefahr eingesperrt werden. Der Bundesgerichtshof entschied jetzt, dass in Deutschland hierfür eine Rechtsgrundlage fehle. Die Richter rügten, die Regierung habe eine EU-Verordnung zur Regelung des Kriteriums Fluchtgefahr bisher nicht umgesetzt. Damit bekam ein Pakistaner Recht, der für seine Überstellung nach Ungarn inhaftiert worden war. Die Bundesregierung will die Spionageabwehr künftig offenbar auch gegen befreundete Geheimdienste richten. Darauf haben sich nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Kanzleramt, Innen- und Außenministerium geeinigt. Danach sollen Spione aus den USA und Großbritannien in Deutschland besser unter Kontrolle gehalten werden. Hintergrund ist unter anderem ein US-Spionageverdacht im Bundesnachrichtendienst. Bislang war die Spionageabwehr vor allem Richtung Osten ausgerichtet. In der Europäischen Union soll der Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 um 30% sinken. Dieses Ziel hat sich die EU-Kommission für den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Aus ihrer Sicht müssen Industrieanlagen, Fahrzeuge und Haushaltsgeräte stromsparender werden. Privatkunden und Unternehmen könnten den Verbrauch bei Heiz- und Stromkosten reduzieren. Umweltschützer halten die geplante Vorgabe für zu lasch.
Beispiel Waschmaschine. Ein sparsames Haushaltsgerät kann helfen, Energie effizient zu nutzen. EU-Kommissar Günther Oettinger schlägt jetzt ein neues, konkretes Energiesparziel für Europa vor. 30% weniger bis zum Jahr 2030.
Wir glauben, dass die Verringerung des Energieverbrauchs neben der Verringerung der Treibhausgase ein eigenständiges, wichtiges Ziel ist.
30% Minus, nicht genug, sagen Kritiker, zum Beispiel Umweltverbände. Unabhängiger von Gas aus Russland würde Europa nur durch ehrgeizigere Ziele. Die Sichtweise der Kommission?
Ich darf Ihnen sagen, dass dies maßvoll, aber auch sehr ehrgeizig ist. Es wird Milliarden Investitionen in Bestandsgebäude notwendig machen.
Investitionen unter anderem für bessere Isolierung. Über das Effizienzziel und seine Folgen verhandeln jetzt die EU-Länder. Die Reaktion der Bundesregierung erstmal positiv.
Wir müssen mehr investieren in die Verringerung des Energiekonsums. Das hilft den Menschen Geld sparen. Es hilft dem Klima und es hilft übrigens auch Arbeitsplätze zu schaffen, weil das natürlich eine ganze Reihe an Maßnahmen erfordert.
Über die Pläne der Kommission könnte der EU-Gipfel im Oktober entscheiden, auch darüber, wie verbindlich sie sein sollen.
Energiesparen, von Russland unabhängiger werden, europäische Technologien fördern, das ist Konsens. Aber die Vorschläge aus Brüssel werden noch für kontroverse Diskussionen sorgen. Denn am Anfang sind Milliardeninvestitionen, die sich erst Jahre später auszahlen könnten.
Das havarierte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia ist im Konvoi auf dem Weg nach Genua. Dort soll das Wrack verschrottet werden. 2,5 Jahre lag das Schiff vor der italienischen Insel Giglio. Dort hatte die Costa Concordia im Januar 2012 einen Felsen gerammt und war gekentert. 32 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, unter ihnen auch 12 Deutsche.
Die Costa Concordia wieder auf hoher See. Schlepper ziehen das Wrack nur im Schritttempo und doch hat es Giglio bereits am Mittag weit hinter sich gelassen. An Bord arbeiten die Bergungsingenieure auch während der Fahrt an den seitlich angebrachten Schwimmkörpern, um den bestmöglichen Auftrieb zu erreichen. Wir müssen das Schiff noch etwa einen Meter mehr nach oben heben, so dass es weniger Tiefgang hat. Aber das ist für die Techniker eine Routine, da sie immer vertrauter mit dem System werden und immer bessere Lösungen finden. Sichtlich erleichtert bedanken sich die Verantwortlichen des Bergungsteams bei ihren vielen Mitarbeitern auf Genua. Am Hafen feiert das internationale Bergungsteam den bisherigen Erfolg seiner mehr als zweijährigen Arbeit. Nach dem Kappen der Taue am frühen Morgen bringen die mächtigen Schlepper das Schiff in Position. Dann verschwindet es nach und nach am Horizont. Für die Bewohner von Giglio ein besonders bewegender Tag. Auf der Urlaubsinsel beginnt eine neue Zeitrechnung, ohne das Wrack vor dem Hafen. Ihre letzte Reise führt die Costa Concordia vorbei an Korsika bis zum Hafen von Genua, wo das Kreuzfahrtschiff frühestens Samstagabend ankommen soll. Dort werden bis zu 200 Arbeiter fast 2 Jahre lang das Wrack verschrotten. Kosten 100 Millionen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Zahlen, die uns einmal mehr das gigantische Ausmaß dieser beispiellosen Schiffskatastrophe vor Augen führen.
Joachim Löw hat sich entschieden. Er will Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft bleiben. Über die DFB-Homepage ließ Löw heute mitteilen, er werde seinen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2016 erfüllen. Nach dem Sieg bei der WM hatte der 54-Jährige sich Bedenkzeit erbeten und erst einmal Urlaub gemacht.
Mit einem Pontifikalamt ist im Kölner Dom am Abend der Heiligen Drei Könige gedacht worden. Vor genau 850 Jahren holte Erzbischof Reinhard von Dassel die Gebeine als Kriegsbeute aus dem eroberten Mailand an den Rhein. Ihnen zu Ehren und um die zahlreichen Pilger gebührend empfangen zu können, wurde der gotische Dom gebaut. Unklar ist bis heute, wessen sterbliche Überreste seit 1164 im Dreikönigenschrein aufbewahrt werden.
Die Lottozahlen. 9, 15, 20, 25, 33, 38, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 24. Juli.
Der Einfluss des Hochs über Skandinavien auf unser Wetter schwächt sich morgen ab. Stattdessen wird es durch ein kleines Tief zunächst im Osten, später im ganzen Land etwas unbeständiger. In der Nacht gibt es im Osten einzelne Schauer und Gewitter. Sonst bleibt es weitgehend trocken und oft sternenklar. In Süddeutschland bildet sich örtlich Nebel. Der Tag beginnt in der Westhälfte und im Süden noch sonnig. Im Osten gibt es neben Sonne dichte Wolken und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Später bilden sich auch in anderen Regionen einige Quellwolken und örtlich gewittrige Schauer. Der Wind weht mäßig, im Norden auch frisch, an den Küsten und im Bergland mit starken Böen. In der Nacht Abkühlung auf 20 Grad an der Nordsee und 11 an den Alpen. Morgen Höchstwerte von 19 Grad in der Oberlausitz bis 29 am Oberrhein. Am Freitag Sonne, Wolken und vor allem in Norddeutschland zum Teil schauerartiger Regen, mitunter auch Gewitter. Auch am Wochenende mal Sonne, mal Wolken und teilweise kräftige Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Tag der Trauer, Niederlande gedenken der Opfer der Flugzeugkatastrophe und Tag der Verhandlungen. Kerrys Friedensmission im Nahen Osten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.